ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Ist ja hier immer erstmal unser kleines Verhör. Name?
Sibylle Klug.
Geburtstag?
Am 27.07.1965.
Geburtsort?
In Stendal.
Profession?
Profession Landwirtin, aber auch begeisterte Landfrau.
Was treibt Sie an?
Mich treibt an, letztendlich was zu bewegen, was mit Menschen zu organisieren, ja, Lebendigkeit zu gestalten.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Im Rahmen meiner Familie, in unserem Dorf, da wo ich eigentlich immer schon gelebt habe. Und da fühle ich mich wohl, da bin ich zu Hause.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Meine erste Intuition war eben, ich liebe das Leben, Vicky Leandros, begeisterte Tänzerin, finde ich es gut, aber ich könnte mich auch für Udo Lindenberg entscheiden, mach dein Ding, egal was die anderen sagen.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Da habe ich ganz kurz überlegt und das ist eigentlich Mittagsstunde, Dörte Hansen, so wie sie das Landleben beschreibt, kann ich mich gut wiederfinden.
Und wie beginnt der Tag?
Ja, ganz profan, eigentlich im Kuhstall. Mit den immer wiederkehrenden einfachen Aufgaben, die anstehen. Da kommt man ganz schön gut runter und das ist bodenständig und man hat den Kopf frei für neue Ideen.
Das ist unser erster Fragebogen, der Steckbrief. Und jetzt geht's frei weiter hier und mit den naheliegenden Sachen. Nächste Woche ist 1. Mai. Ist bei Ihnen in Volkfelde alles klar mit dem Maibaum, mit dem Kranz?
Ich denke, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir Landfrauen treffen uns im Vorfeld, um den Maikranz zu binden, eine schöne Tradition, die von alt und jung getragen wird.
Wie ist Ihr Eindruck? Maibaum setzen, machen alle Dörfer das ringsrum in der Altmark?
In unserem Umfeld soweit ja. Und es ist eigentlich eine schöne, lebendige Kultur, zusammenkommen, sich austauschen, ja, mal das Gute im Leben einfach wiederfinden und ein paar Stunden zusammen sein.
Und gibt es diesen Brauch noch, dass man sich den Maibaum klaut, das Maibaum stehlen, so von Dorf zu Dorf?
Wüsste ich jetzt gar nicht so, dass es bei uns mal Tradition war. Ja, passt das zu Pfingsten, aber vielleicht gibt es auch heute nicht mehr so viel forsche Jugend, die dann sich bemühen und sowas trauen.
Die Kränze, kann man die zur Not auch im Baumarkt kaufen?
Nein, das geht natürlich nicht. Das ist handgearbeitet und jedes Dorf hat da den eigenen Anspruch. Wir wickeln einen sehr großen Kranz, der dann von den Feuerwehrmännern morgens am 1. Mai um 10 Uhr angehangen wird, mit wunderbar viel bunten Krepppapierbändern dran. Und fast immer ist es bei uns eine Tradition, dass es danach regnet. Dann sieht er zwar nicht mehr so schön aus, aber auf dem Lande freut man sich immer über Regen von Zeit zu Zeit.
Und Sie haben gesagt, also das steht an, dieses Kranzflechten. Wie läuft das bei den Landfrauen? Also gibt es eine WhatsApp-Gruppe oder wie läuft das?
Natürlich gehen wir mit der Zeit und wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Jede Ebene hat ihre. Volkfelde hat die Dorf-WhatsApp-Gruppe der Landfrauen. Und da wird der Ort des Treffens und wer für welche Art der Vorbereitung zuständig ist, wird da mitgeteilt, für alle lesbar. Und das ist eigentlich ganz gut so, ein gutes Mittel, um auch alle zu erreichen und vor allem auch um Zeit einzusparen.
Und spüren Sie auch den Fachkräftemangel da beim Kranzbinden?
Nö, wir haben von früh genug angefangen und haben die Jungen mit eingebunden, sodass es eigentlich eine Tradition ist, die einfach weitergegeben wird.
Und das ist, ich habe das so jetzt mit den Fachkräften so gefragt, weil ich mir vorstelle, dass es dabei was zu können gibt, oder?
Ja, aber man kann sich ja rantasten. Man guckt erstmal von Weitem zu, geht dann immer einen Schritt näher ran. Es sind immer welche da, die sich auch rantrauen, diese Wickeltechnik gut zu übernehmen.
Was ist denn das Schwierige dabei?
Das ist eben im Prinzip ein gleichmäßiges Anlegen der kleinen Sträuße aus den grünen Tannenzweigen. Wird aber letztendlich, der Kranz hängt weit oben in der Krone der frisch geschlagenen Birke. Also da wären kleine Fehler nicht so gesehen.
Sein und so. Und wo findet dann das Ganze statt?
Bei uns findet in Volkfelde am Dorfgemeinschaftshaus ab. Da sammelt sich die Dorfgemeinschaft und der Maibaum wird aufgestellt. Dann hängt eben
Ich meine das Kranzbinden.
Auch am Dorfgemeinschaftshaus. Also das ist so unsere Zentrale im Ort.
Da können Sie dann auch mit dem Ganzen, also ist ja auch etwas, also bleibt ja auch Abfall und so, da können Sie da rumwirtschaften und
genau.
So. Und hinterher gibt es Säckchen oder wie läuft das?
naja, es ist doch schön, wenn etwas Gutes entstanden ist und wir darauf anstoßen können. Aber nicht alle, die nicht Sekt wollen, die kriegen natürlich auch ein Wasser oder einen schönen Saft.
Was denken Sie von mir, Frau Kluckasse, dass Sie das noch klarstellen müssen? Dass, ja, wir trinken ja nicht nur Sekt hier, so von wegen, es gibt auch bei uns auch Saft oder so. Ich habe das vorhin so gesagt, Vereinte Nationen, Internationales Jahr der Frauen in der Landwirtschaft. Hat die UN da auch die Landfrauen in Sachsen-Anhalt im Auge oder geht es da vor allem um globalen Süden bei diesem Jahr der Frauen in der Landwirtschaft?
Da würde ich gleich erstmal als erstes voranstellen, die Landfrauen als Organisation, ein deutschlandweites Netzwerk, natürlich auch international gibt es dieses Netzwerk der Landfrauen, ist aber nicht gleichzusetzen, dass wir alle Landwirtinnen sind. Das UN-Jahr heißt, das ist das Jahr der Frauen in der Landwirtschaft.
Das sind richtig die Bäuerinnen, ne?
Genau. Also Landwirtinnen, Bäuerinnen, Angestellte,
Farmers,
Selbstständige.
Woman, genau.
Der Landfrauenverband ist aber offen für alle Frauen des ländlichen Raumes. Und das ist das Besondere und Gute an unserem Verband. Die Landwirtin sitzt zum Beispiel mit der Zahnärztin oder der Postbotin zusammen und uns vereint unser Leben auf dem Lande. Dafür setzen wir uns ein und das wollen wir gestalten und auch gut beibehalten, dass es eben unser guter Lebensraum bleibt.
Das ist klargestellt. Aber was das UNO-Jahr angeht, also dieses UN-Jahr, was hat die UN da im Auge? Also ist es eher eine Initiative, die sich eher an Frauen richtet oder die Situation, sich um die Situation von Frauen kümmert im globalen Süden? Oder
da ist ja ein UN-Jahr ist, also weltweit, soll es schon die Besonderheit und die verschiedensten Aufgaben, die Frauen in der Landwirtschaft leisten. Und da unterscheiden wir uns natürlich im entwickelten europäischen Raum zu den Ländern Afrikas oder in Asien. Aber das darzustellen, diesen Wert, den die Frauen in ihrer Arbeit erbringen, der bei Weitem nicht immer in Geld ausgedrückt wird oder auch immer wieder müssen wir feststellen, Frauen haben nicht die gleichen Chancen wie Männer, gerade in einem Bereich, der doch so viel von Tradition und auch Rollen in der Gesellschaft besetzt ist. Und da ist es gut, dass so ein Jahr ausgerufen wurde. Wir schärfen damit den Blick nach außen, die Leistung wird sichtbarer, aber genauso nehmen wir es auch und wollen die Sicht nach innen, in die Verbände, in die Gesellschaft tragen und zeigen, das ist die Leistung, die Frauen in der Landwirtschaft erbringen. Und unser Streben dahin muss sein, dass wir gleichwertig nachher Töchter wie Söhne den Betrieb oder ihren Platz finden in der Landwirtschaft.
Ich habe in einem Papier vom Landfrauenverband habe ich gelesen, landwirtschaftliche Betriebe und Flächen werden weiterhin überwiegend an Männer übergeben. Frauen verdienen im Durchschnitt weniger in der Landwirtschaft als ihre männlichen Kollegen. Ihr Verband fordert gezielte Maßnahmen, die Frauen systematisch den Zugang zu vergleichbaren Besitz- und Vermögensstrukturen eröffnen. Steht da? Ist es so?
Das ist so. Es sind belegte Zahlen, die in dieser Veröffentlichung der Deutsche Landfrauenverband zusammengetragen hat. Ich möchte einfach anmerken, es gibt so ein klein wenig Unterschied zwischen Ost und West. Wir haben durch unsere unterschiedliche Geschichte, die wir erleben mussten, vielleicht einen kleinen Vorteil hier in Ostdeutschland, diese Rollenbilder und diese Klischees, vielleicht aber auch veraltete gesellschaftliche Vorstellungen, machen es in der Regel den jungen Frauen in Ostdeutschland leichter, einen Betrieb zu übernehmen oder ihren Platz auch in Führungspositionen in der Landwirtschaft zu finden. Es sei es drum, es gibt immer Punkte, wo wir besser werden können und daran wollen wir arbeiten.
Und mir fällt auf, bei Ihnen ist es auch erstmal so, dass Ihr Mann der Bauer ist, der Betriebsleiter?
Ja, das ist so. Wir sind jetzt 39 Jahre verheiratet und wir führen diesen Betrieb seit mehr als 35 Jahren zusammen. Ich kenne meinen Platz in unserem Betrieb, ich kenne meinen Wert und kann da vollkommen mitgehen.
Ich sehe Ihr Lächeln dabei, von wegen, ja, er ist der Betriebsleiter, aber.
Naja, aber dieses Aber, ja, wir wissen schon, dass wir eine gute Gemeinschaft beide sind.
Ja, Ihr Mann ist ja auch da und sitzt hier vor der Scheibe und hört sicher interessiert gerade an dieser Stelle zu. Gehen wir aber weg vom Glatteis. Von was für einem Betrieb sprechen wir, von Ihrem Betrieb da in Volkfelde?
Es ist ein Milchviehbetrieb. Wir bewirtschaften rund 300 Hektar Acker- und Grünlandfläche und haben seit 3 Jahren 3 Melkroboter. also die wir eingebaut haben. Das ist unser Weg in die Zukunft. Zum Sommer hin werden mein Mann und ich unseren Betrieb abgeben. Unser ältester Sohn wird übernehmen. Das ist ein großer Schritt, den wir aber ganz bewusst angehen. Und wir freuen uns, dass es so gekommen ist. Also wir sagen, wir haben eben vieles richtig gemacht, gut vorgelebt. Sonst wären wir nicht in dieser guten Situation, dass wir beruhigt in die Zukunft schauen können.
Da, Sie haben jetzt so ein Gesicht gemacht hinterher, als wären Sie ein bisschen abergläubisch, wenn Sie das so sagen, wenn ich so optimistisch sind.
Doch, ich bin ganz optimistisch. Also dieses in der Familie, diese Hofübergabe, dass wir die gut hinkriegen. Ich war eben selber eher von meiner Rührung dabei überrascht.
Oh, ja.
Es ist schon ein großer Einschnitt, dass man auf sogenannte alten Teil dann kommt. Eine Vokabel, die wir jetzt auch erst ganz bewusst in den letzten Wochen und Monaten uns angeeignet haben. Das, was uns eigentlich immer umtreibt, wohin wird's gehen, wohin werden sich die Preise entwickeln und war es oder ist es richtig, dass wir so vollkommen optimistisch weiterdenken, schaffen wir das auch alles.
Genau, also auch mit den großen Investitionen und so, ne, was die zum Beispiel die Roboter angeht und so.
Genau.
Wie ist es bei Ihnen, Sie wirtschaften konventionell?
Ja, wir sind ein konventionell wirtschaftender Betrieb, aber ich will das auch eigentlich ganz positiv rüberbringen. Auch bei uns ist es eben so, wir leben von und mit unseren Kühen und wir leben von dem Guten, was wir aus in der Ernte erwirtschaften. Also der Umgang mit dem, was uns an Ackerflächen und ja auch der Milchviehherde zur Verfügung steht, das ist unsere Aufgabe, da gut mit umzugehen, denn nur so können wir wirtschaftlich auch in die Zukunft starten.
Wie sieht's aus? Wie viel Liter pro Kuh?
Oh, das, da fangen Sie mich aber jetzt hin. Mein Mann hat es mir gerade eben doch auf dem Rechner gezeigt. Wir sind äußerst zufrieden. Wir haben im Moment, glaube ich, über 40 Liter Stalldurchschnitt pro Tag.
Das ist ganz schön gut.
Ja.
Und bei den Schlagzeilen zu den Milchpreisen der letzten Woche an Sie meine nächste Frage. Sie haben ja eben schon was von Optimismus und vorgesorgt gesagt, aber das lohnt sich tatsächlich nach wie vor, die Milchviehwirtschaft da?
Sei es mal so gesagt, im letzten Jahr sah es bei Weitem viel, viel besser aus. Und da ist der Plan entstanden, noch einen vierten Roboter mit einzuplanen, weil es die baulichen Voraussetzungen hergeben und das ganze Paket unserer Wirtschaftsweise runder machen würden. Ich hoffe nur, dass es kein Fehler ist, dass wir so weit gedacht haben. Ich will auch nicht schwarz malen. Wir sind es in den mehr als 35 Jahren des selbstständigen Wirtschaftens gewohnt, dass Preise hoch und runter gehen.
Und Schulden zu haben, sind Sie auch gewohnt?
Genau, die im Blick zu behalten. Das ist die Kunst und auch immer wieder sich zu motivieren und den ganzen Finanzbereich gut und real einzuschätzen. Ich hoffe mal, dass es auch von der Gesellschaft getragen wird, dass auch zukünftig es so bleibt, dass Landwirtschaft in Deutschland ihren Platz hat und der Gesellschaft auch bewusst ist, wie schwierig es sein kann, wenn wir Lebensmittel wie Milch, die täglich frisch da sein sollte und auch alles, was daraus hergestellt wird, auf einmal nicht mehr hier produziert wird und wir uns abhängig machen von entfernten Ländern, langen
klar,
Lieferwegen.
Klar, diese ganze Diskussion, völlig klar.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen mal noch ein Wort zum Melkroboter sagen. Das ist also, weil das haben wir jetzt so mehrfach so selbstverständlich benutzt, dieses Wort. Und ich kenne tatsächlich, ich habe auch schon welche im wirklichen Leben gesehen. Also es ist dann wirklich so, die Kühe machen ihr Ding da selbst. Ne? Also die gehen da, die wissen, da muss ich hin, damit das passiert. Was macht die Kuh? Erleichtert sie sich dann?
Ja, ihr Kommen zum Melkroboter wird ja auch mit einem kleinen, also zusätzlichen Kraftfuttergabe belohnt.
Gibt einen Snack.
Ja, genau. Und Tiere sind da sehr gelehrig. Natürlich geht das fast alles, es ist ein Automatismus, der abläuft, aber ganz ohne Menschen und ganz ohne den Landwirt, der alles im Blick hat. Die Daten, die bis aufs Handy kommen, Tag und Nacht, werden wir aber nicht ganz unersetzlich sein.
Aber für so einen Abstecher eben nach Halle haben Sie sich beide loseisen können, Ihr Mann und Sie?
Wir haben sehr, sehr gute Mitarbeiter, die schon lange bei uns im Betrieb sind. Und wie gesagt, unsere eigene Nachzucht, also unsere Söhne, die dann auch da sind und den Betrieb dann gut am Laufen halten.
Und Sie sagten jetzt Söhne, ich hätte da auch schon gestutzt, wir übergeben das an einen Sohn, eine Tochter gibt es nicht.
Also nein,
diese Frage gab es nicht. Okay. Und dann sind Sie also nach Halle gekommen und haben gestern Abend hier Kultur gemacht?
Ja, wir haben uns mit dem Datum, als die Einladung kam hierher ins Funkhaus, haben wir uns überlegt, wir sind in so einem Alter, für uns wäre es zu stressig, morgens so früh bis nach Halle zu fahren, und waren gestern Abend schon zum Comedy-Dinner, was uns sehr gut gefallen hat, haben hier eine Nacht gut im Hotel geschlafen und sind heute frisch hier ins Funkhausstudio gestartet.
Kiebitzensteiner, ne?
Genau.
Ja. Die Landwirtin Sibylle Klug aus der Altmark ist zu Gast bei MDR Kultur im Internationalen Jahr der Frauen in der Landwirtschaft, kurz vor dem 1. Mai, der auf den Dörfern dort wirklich gefeiert wird. Ach so, Mensch, Sie haben sich Musik gewünscht und ich habe jetzt Ihren ersten Wunsch hier parat. Ich liebe das Leben, Vicky Leandros. So Volk Felde ist so richtig Disco-Fox-Gebiet.
Ich denke ja, wir tanzen gern, wir kommen gern zusammen und wir feiern gern.
Da sind die Töne. Ich liebe das Leben, Vicky Leandros. Haben wir nicht so oft hier.
Dein Koffer wartet schon im Flur. Du lässt mich allein. Wir sehen uns an und fühlen nur. Es muss wohl so sein. Noch stehst du zögernd in der Tür und fragst, was wird aus dir? Nein, sorg dich nicht um mich. Du weißt, ich liebe das Leben.
Musikwunsch von Sibylle Klug aus der Altmark, und ich habe mich auch gefreut, MDR Kultur trifft hier mit Sibylle Klug. Sie und ihr Mann haben dort einen Hof mit knapp 200 Milchkühen, die sich heute weitgehend selber betun können am Melkroboter, wo die beiden heute hier in Halle sind. Sibylle Klug, bis 1989 hatte in der DDR ja niemand einen Hof. Da gehörte das Land der LPG und den sogenannten volkseigenen Gütern. Wo sind Sie in diesem Bild von der Landwirtschaft in der Altmark, in der DDR mit Anfang 20?
Ja, da war ich Brigadier in der LPG Tierproduktion, hatte gerade mein Fachschulstudium an der Fachschule für Tierzucht absolviert. Vorher habe ich eine Ausbildung zum Zootechniker-Mechanisator im VEG in der Wische in der Altmark absolviert. Das war eigentlich für ein Mädchen vom Lande mit Eltern, die Genossenschaftsbauern waren, ein ganz normaler Werdegang.
Und die Wische ist eine Region in der Altmark, eine Region, die tatsächlich auch von der Viehzucht geprägt ist?
Genau, damals war das richtig Land der Milchviehherden. Es ist der Raum kann man so sagen, um Seehausen rum an der Elbe. Aus heutiger Sicht und rückblickend eigentlich die schönsten 3 Jugendjahre. Man verlässt nach der 10. Klasse im Alter von 17 Jahren das Elternhaus und macht so diesen ersten großen Schritt. Man verlässt mal das eigene Zuhause und kommt in eine Gemeinschaft mit nur Gleichaltrigen im ersten Lehrjahr zusammen. Das war schon rückblickend wunderbar, aber damals mit dem Beginn Heimweh geprägt, gar nicht so einfach.
Und Zootechniker, Mechanisator, war das ein Modeberuf in der Zeit? Oder?
Ja, ich glaube mal, die DDR-Zeit wollte ja auch ihre eigenen Bezeichnungen setzen in vielen anderen Bereichen auch. Wir hatten eben da diese spezielle Ausbildung, nur Tierproduktion. Zootechniker, Mechanisator, Spezialisierungsrichtung Milchproduktion und das Ganze noch mit dem Abitur, was wir gleich miterledigen konnten an der Berufsschule. Das Pendant wäre dann der Agrotechniker gewesen, die sich dann fast ausschließlich um Pflanzenproduktion gekümmert haben.
Und es ist so, ich kenne tatsächlich auch wilde Geschichten aus der Zeit, also wie es zugehen konnte auf der LPG. Also einmal gibt es die Vorzeigebetriebe, aber dann auch Geschichten so vom LPG-Vorsitzenden oder von der Brigadierin, die morgens, also wir sprechen ja von frühmorgens in der Viehzucht, erstmal ihre Melker aus den Betten schmeißen muss, weil die abends also Besuch hatten von Goldi und Blauenwürger.
Ja, so eine Sachen gab es bei uns auch. Es war nicht eine ganz einfache Zeit als junge Frau im Betrieb so den Platz zu finden, aber aufgewachsen auf dem Dorf, auch in dieser von dieser LPG-Gemeinschaft getragenen Dorf, war mir das ja alles nicht ganz fremd. Ich wusste schon, worauf ich mich einlasse. Nichtsdestotrotz, als es die Möglichkeit gab, die kam mit der Wende, war für uns klar, Landwirtschaft ist unser Ding, das machen wir weiter, aber eben nicht mehr in einer Genossenschaft, sondern wir bauen etwas Eigenes auf.
Über den Schritt reden wir gleich noch, aber ich bin noch so ein bisschen bei dem Bild von dieser Zeit. Also einerseits diese wilden Geschichten, gleichzeitig gibt es aber ja auch diese ganzen Geschichten von der heilen Welt der kollektivierten Landwirtschaft, also mit Dorfkonsum und Dorfambulatorium, also was Ärztehaus ist heute und so, und Kulturhaus, und man kann in Urlaub fahren als Bäuerin und so. Stimmt dieses Bild so?
Da wird jeder seine eigene Sicht drauf haben. Ich bin groß geworden in einem ganz kleinen Dorf, demnach war auch unsere LPG klein. Wir hatten eine schöne Dorfgemeinschaft, der Zusammenhalt war gut. Und jeder wird da bestimmt auch sein Gutes, wie auch weniger Gutes, rückblickend dran sehen.
Okay.
Wir wollen es mal jetzt diplomatisch halten.
Ich merke, dass Sie da diplomatisch sind. Die DEFA hat ja auch daran mitgearbeitet, so mit so Serien wie Wege übers Land, so mit Armin Müller-Stahl, Manfred Krug oder Daniel Druskart, Hilma Tate, Manfred Krug, können Sie sich erinnern?
Ich kenne die Bücher, ich kenne auch die Verfilmungen. Es ist aber so, ich bin Jahrgang 1965, also als ich zur Welt kam, war die Kollektivierung vollkommen abgeschlossen. Die LPGen waren das vorherrschende Bild. Ich kenne es nur als Kind, dass Landwirtschaft auch eben LPG bedeutete. VEG war eben dieses volkseigene Gut, das ich erst kennengelernt habe zur Zeit meiner Ausbildung. Die ganze Entwicklung und die Entstehung oder den Weg der Kollektivierung kenne ich eigentlich aus Erzählungen meiner Eltern oder auch des Großvaters. Ja, und das ist eine subjektive Sicht, die in unserer Familie weitergegeben wurde. Ich habe da bestimmt auch viel erfahren.
Was war denn das für eine Sicht?
Naja, dass es letztendlich nicht immer ganz freiwillig war, aber vielleicht waren meine Eltern jetzt nicht so, ich würde mal jetzt sagen, Revoluzer. Sie haben sich einfach arrangiert mit dem damaligen Notwendigen, um gut überleben zu können.
Wie war das politisch bei Ihnen zu Hause? Also wenn Ihr Vater LPG-Vorsitzender ja war?
Ja, also ich glaube mal, wir waren so erzogen, dass man eine Sprechweise zu Hause hatte und eine Sprechweise nach außen. Wir haben ARD und DDR-Fernsehen geguckt, wir hatten auch ZDF. Und wir haben da, glaube ich, einen guten Weg alle miteinander gefunden. Wir hatten einen Großvater, der in Regelmäßigkeit als Rentner eben in den Westen fahren durfte, haben auch unser Gutes daraus gehabt, aber unseren Weg gegangen, also indem man vielleicht nicht so, also immer ganz aufmüpfig war oder vielleicht auch hat uns das Umfeld gefehlt, so politische Strömung auch zu erkennen. Das war in so einem kleinen Dorf vielleicht nicht so gegenwärtig.
Und dann ist 1989, 1990 plötzlich alles anders, auch in der Altmark. Und Sie haben gesagt, also da war Ihnen auch klar, wir machen nicht weiter LPG oder Nachfolger dann so Agrargesellschaft, sondern wir machen unser eigenes Ding. Wie ist das konkret gelaufen?
Ja, man war ja, auf einmal waren die Möglichkeiten da, einen vollkommenen Umbruch mitzumachen. Wir waren jung, wir waren einfach auch vollkommen voller Tatendrang und haben das als unsere Chance gesehen. Also
Ihr Mann und Sie waren schon zusammen, Sie waren
genau,
schon verheiratet?
Wir waren schon da zu der Zeit, wir haben 1987 geheiratet. Und
wo sind Sie, wo haben Sie Ihren Mann, darf ich das fragen, wo haben Sie ihn kennengelernt?
Ja, wir sind nicht so ganz weit rum hergekommen, also fast Nachbarort. Also man hat sich in jungen Jahren immer schon wieder begegnet. Volkfelde war legendär für den Jugendtanz, der immer stattfand.
Wo und war der Jugendtanz in Volkwerder?
Damals richtig auf dem Saal der Gaststätte im Ort und das war ein Highlight und ja.
Und da sind aber, wenn die Jungs aus dem Nachbardorf kamen, haben die nicht die Jacke voll gekriegt da?
Habe ich ja nicht so mitgekriegt. Ich bin ja hingefahren da in den
Dorf.
Nö, also ich schätze mal meinen Mann eher so ein, der war da nicht so ganz doll mit. Bei so Sachen haben wir uns eher rausgehalten.
Okay, und da haben Sie ihn kennengelernt?
Ja, gekannt haben wir uns schon. Man kennt auch die, sich als Familien immer wieder begegnet. Wie gesagt, jung verheiratet und wir haben sofort gedacht, ja, das ist unser Weg. Also auf alle Fälle machen wir in irgendeiner Form uns selbstständig und dann war es auch ganz klar oder schnell klar, dass wir in die Landwirtschaft gehen und haben zusammen mit dem Bruder und Schwager meines Mannes eine sogenannte damals GbR, wir waren Wiedereinrichter und haben uns zusammengeschlossen und eben diese GbR mit Milchviehhaltung und Ackerbau aufgebaut. Und manchmal ist es so im Leben, dass man zusammenkommt, aber auch dann jeder seinen eigenen Weg nochmal geht. Und das ist auch gut so.
Und so sind Sie als GbR dann Sie zwei geblieben?
Wir sind jetzt nur der Landwirtschaftsbetrieb Klug und ja.
Wiedereinrichter, das ist, also wenn Sie es gerade so sagen, das ist so ein versunkenes Wort. Also habe ich ewig nicht gehört. Und also es gab die Wiedereinrichter und dann gab es die großen Agrargesellschaften, die aus den EPG hervorgegangen sind. Und ich bin da nicht mehr so richtig sattelfest, wie das zusammenhängt. Aber ich habe ja hier eine Zeitzeugin. Wie ging denn das? Also was haben Sie denn wieder eingerichtet? Sie haben Land aus der EPG zurückbekommen oder wie lief das?
Ja, also das Land in dem Fall, die Hofstelle meines Mannes, war ja Teil der Genossenschaft und die Eltern sind eben 1960 in diese Genossenschaft eingetreten, haben ihr Land eingebracht und das konnten wir dann im Zuge unserer Selbstständigkeit wieder rausnehmen, haben noch Pachtflächen dazu gewonnen in unserer Gemeinde und drumherum. Wiedereinrichter, das war eben damals ein Wort, ich sag mal, im Zuge dieser Zeit fast erfunden oder entwickelt, denn wir waren ja nicht wieder, wir waren ja eigentlich, wir haben es eingerichtet. Das, was vorher war, war ja in einer anderen Form da, dann war die Zeit der Genossenschaft.
Aber die Hofstelle gab es erstmal, also sozusagen die
aber
Basis.
Aber die Hofstelle, die, auf der wir dann auch wohnten, das war ja eine Hofstelle, die in den 50er Jahren des anderen, fast ist ja ein anderes Jahrtausend schon gewesen, war das für die Familie mit vielleicht 6, 8 Kühen. Und das war schon klar, dass das keine Zukunft hat. Wir haben ziemlich schnell gewusst, wir planen für die Zukunft und haben schon im Sommer 1991 richtfest bei einem großen Boxenlaufstall damals konzipiert, für 160 Kühe und einen Fischgrätenmilchstand. Also das war schon gleich zukunftsweisend und für uns gut und richtig.
Und wie ging das mit der Investition? Wo kam das Kapital dafür her?
Damals gab es Förderprogramme, die uns auch den Weg geebnet haben.
Aber das Risiko war doch bestimmt groß, oder?
Aber es war kalkulierbar. Wir haben damals eine Milchquote zugesprochen bekommen, gute finanzielle Unterstützung. Wir haben ja eigentlich aus dem Nichts etwas aufgebaut. Wenn ich heute so zurückblicke, denke ich mal auch, es waren auch in den Ämtern mutige Entscheider, die etwas voranbringen wollte, die ich mir, ich will nicht sagen heute wünsche, aber es ist heute eben vieles bürokratischer, dieser Geist des Aufbruchs damals, den wir gespürt haben, den wir auch in uns selber hatten, der ist vielleicht auf der Strecke ein bisschen verloren gegangen. Das würde ich mir heute vielmehr wieder mal so zurückwünschen. So Optimismus, wir bauen was auf.
MDR Kultur trifft mit der Landwirtin Sibylle Klug aus der Altmark, die damals nach der Wende direkt auch bei den Landfrauen eingestiegen ist. Ich habe ja vorhin gesagt, ob das Disco-Fox-Land ist bei Ihnen. Wie ist es eigentlich? In Thüringen habe ich den Eindruck, auf den Dörfern ist Country-Music auch ein großes Ding. Wie ist es bei Ihnen? Line-Dance und solche Truppen, gibt es die bei Ihnen auch?
Also bei uns direkt nicht so, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
MDR Kultur trifft mit der Landwirtin Sibylle Klug, mit der Vorsitzenden vom Landfrauenverband Sachsen-Anhalt. Und da muss ich jetzt mal so tun, als hätte ich es nicht schon gefragt. Sibylle Klug, Sie haben neben Ihrer schönen Brosche auf der Bluse, haben Sie so eine bunte Schleife dort auf der Bluse. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, da muss ich aber auch gleich dazu sagen, diese schöne Brosche ist eine Biene in einer stilisierten Form. Das ist das Zeichen der Landfrauen als Verbandszeichen. Die Biene ist das Zeichen der Landfrauen deutschlandweit.
Von fleißige Biene, ja.
Genau, kann man. Mhm. Genau.
Das ist die Assoziation.
Mhm. Und darunter trage ich für dieses Jahr entwickelt eine Schleife, zum Jahr, zum Internationalen der Frauen in der Landwirtschaft, sehr bunt gehalten und damit symbolisch für das Bunte, für die Vielfalt des Internationalen Jahres. Und ich hatte mir so gedacht, die steckst du heute auf alle Fälle an, denn du fährst in eine große Stadt und da werden sie dann schon nachfragen, was diese Schleife auf sich hat. Und das ist in erster Linie der Sinn und Zweck dieser Schleife, ein sogenannter Türöffner, und wir kommen ins Gespräch über das Jahr der Frauen in der Landwirtschaft.
Und wie kam das denn, dass Sie in diesen Jahren, wo Sie also einen Milchviehbetrieb aufbauen, Sie haben geschildert, dass Sie da viel bewegt haben in dieser Zeit, dass Sie sich da auch noch bei den Landfrauen engagiert haben?
Ja, das ist eigentlich meine Freude, mein Spaß an Zusammenkommen mit Menschen, die vielleicht, wenn man so einfach sagt, auch so in etwa ticken, wie ich selber, mich mit denen in der Freizeit auszutauschen. Aber eben auch dieses Neue, was wir, fachlich wussten wir vieles. Wir wussten, wie man Kühe melkt und wie man füttert. Aber vieles war ja in Gesamtdeutschland auch Neuland für uns. Ob das die profane Steuererklärung oder die andere Sozialversicherung. Und da bot sich für uns in den ersten Jahren und auch jetzt immer wieder der Landfrauenverband als Bildungsgeber, als Ort des Zusammenkommens, des Austausches. Es hat sich in den Jahren viel mehr daraus entwickelt. Also es sind die Frauen im ländlichen Raum. Aber nichtsdestotrotz ist diese Zelle des Zusammenkommens für mich auch immer die richtigen, echten Bäuerinnen und Landwirtinnen, die sich immer austauschen und immer auch eine gemeinsame Basis finden.
Und nun ist mein Bild, dass eben genau eine Bäuerin, also bei so einem Betrieb, wie Sie es auch beschrieben haben, dass die ja ohnehin schon einen wirklich vollen Arbeitstag hat. Und dazu kommt noch das ehrenamtliche Engagement. Und jetzt so als Vorsitzende, wie aufwendig ist das Ganze?
Ja, es ist aufwendig, aber es gibt mir ja auch ganz, ganz viel. Also ich wäre nicht die Person, die ich heute mit mehr als 60 vom Alter her bin, wenn ich diese jetzt schon 36 Jahre Landfrauenarbeit nicht so hätte machen können oder mitgemacht habe. Dieses Gestalten, sich einbringen, Netzwerke aufbauen, ja, auch immer dieses Zuhause im Blick behalten, aber trotzdem viel gestalten und machen drumherum. Für Frauen, für Familien auf dem Lande, für den Platz, den wir alle haben wollen, brauchen. Also mir war das immer Antrieb und wichtig. Und dann, wenn man von irgendwas richtig begeistert ist und gerne macht, fragt man ja nicht gleich immer nach dem Aufwand.
Und was sagt Ihr Mann, wenn Sie alle naselang dann irgendwie nach Magdeburg fahren oder, weiß ich, nach Berlin und so?
Sie könnte ihn ja jetzt fast selber fragen, aber er hat das viele Jahre begeistert mitgetragen. Also
worüber ist er denn begeistert dabei?
Eigentlich, dass es diese Macherin da ist, aber was könnte ich alleine bewegen, wenn ich nicht dieses gute Familiennetz zusammen habe? Also er, der das alles immer mitgetragen hat und auch viele Ideen, die man so kurz aussprüht, da weiß ich, mein Mann ist immer der Ruhepol, der sagt, lass mal nochmal drüber nachdenken, wir sprechen nochmal drüber und morgen gucken wir uns das nochmal neu an. Und da bin ich unendlich dankbar, dass ich das so gut getroffen habe.
Und es gibt ja tatsächlich auch Wertschätzung für dieses Engagement. Sie haben inzwischen das Bundesverdienstkreuz als herausragende Botschafterin mit einem großen Herz für den ländlichen Raum, habe ich gelesen. Das heißt, Wertschätzung gibt es durchaus. Und in der ARD haben wir im Mai einen Schwerpunkt Ehrenamt und Engagement. Und daher jetzt die politische Frage in dem Zusammenhang dazu. Wo ist denn noch Luft nach oben bei der Unterstützung für das Ehrenamt im ländlichen Raum aus Ihrer Sicht?
Das ist ein ganz großes Thema. Gerade in den letzten Tagen waren wir als Landesvorsitzende, haben wir uns getroffen in Berlin bei unserem Bundesverband und hatten wieder auch dieses Thema Wertschätzung und auch Möglichkeiten im Ehrenamt. Wir merken ja alle, die Gesellschaft ändert sich. Vielleicht ist das noch in meiner Generation verhaftet, dass man erstmal sich einbringt und macht. Auch dieser berufliche Hintergrund, dass wir nicht alle, also voll beschäftigt, auch in einem landwirtschaftlichen Betrieb ja, aber ich kann vieles auch zeitlich anders steuern und regeln, aber um auch allen Frauen den Zugang zu der ehrenamtlichen Arbeit zu ermöglichen, die wir auch in der Gesellschaft einfach brauchen. Denn ohne die würde es an vielen Ecken gar nicht gehen. Sind wir schon dabei und wollen da auch die Politik für sensibilisieren, dass es Regelungen geben muss, um Ehrenamt für alle auch zu ermöglichen. Und da sind es eben Punkte, wie zum Beispiel Rentenpunkte anzusprechen. Wir wissen schon, dass das ganz oft auch bei Politikern und so zwar Verständnis, aber eben auch ganz, ganz viele Aber.
Genau, an das dicke Brett wagt sich keiner ran, ne? Dass also die ehrenamtliche Tätigkeit mit Rentenpunkten verbunden wird.
Ja? Richtig, das ist schwierig, aber wir würden uns ja auch schon mal kleine Schritte wünschen. Also Bürokratieabbau zum Beispiel, Verbandsarbeit dann im Ehrenamt auch viel einfacher machen würde. Da gäbe es einiges, was man so aufzählen könnte.
Bis wahrscheinlich zur Fahrtkostenpauschale und all solchen Dingen, ne? Ja. Und wie ist das politisch? Die Landfrauen sagen, unser Kuchen ist politisch. Ist er das? Also wie positionieren Sie sich als Verband so in den agrarpolitischen Debatten der Gegenwart? Ist ja noch nicht so lange her, dass die Bauern auf der Straße waren und die Bauernproteste waren. Und wo stehen Sie da?
Ja, da kommen wir jetzt gleich wieder nochmal zu einer kleinen Korrektur. Unser Kuchen ist politisch. Das ist die Aussage, die auf der Grünen Woche das erste Mal rausgebracht wurde vom Deutschen Landfrauenverband. Und wir in Sachsen-Anhalt, wir Landfrauen, haben es sehr gerne übernommen, ist aber jetzt nicht nur agrarpolitisch gemeint. Wir sehen es dann, wollen eher gesellschaftspolitisch da agieren. Wir sind nicht an eine Partei oder Konfession gebunden als Landfrauenverband, setzen wir uns wohl aber auch politisch und haben unsere Forderungen, die wir einbringen wollen. Gerade in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt ist uns ganz, ganz bewusst, dass es viele politische Herausforderungen vor uns liegen und wir auch als Verband wollen unsere Zeichen setzen. Wir haben in Arbeit ein zum Beispiel Wahlforum und da nehmen wir auch diesen Slogan auf, unser Kuchen ist politisch und wir werden jedem Kuchenstück eine bestimmte Bedeutung beimessen und wollen mit den Politikern, die zur Wahl antreten, in Austausch, aber eben auch konkret nachfragen, wie ist es mit diesem Kuchenstück? Wo steht das in eurem Wahlprogramm und was macht das? Ich glaube, nie war es so herausfordernd, gerade aus frauenpolitischer Sicht, die Programme doch durchzuforschen, wie es vielleicht jetzt gerade so auf uns allen erscheint. Und wir als Vorstand insgesamt, Landfrauenverband Sachsen-Anhalt, wollen schon, dass unsere Frauen sich informieren und auch ganz bewusst dann ihre Wahlentscheidung fällen. Denn alles das, was wir haben, war ein langer Weg, Frauen so weit zu bringen, ob das Wahlrecht ist, das sind hart erkämpfte Ziele.
Und das tatsächlich bei der Wahlentscheidung auch im Auge zu behalten, welche Parteien tatsächlich auch für Frauenrechte, genau, für die Situation der Frauen einstehen.
Ja, auch die Verbandsarbeit unterstützen.
Mhm. Das heißt also, bei den Bauernprotesten, da sind Sie jetzt nicht selber auf dem Trecker mit dabei gewesen, weil Sie sagen, als Frauenverband sind wir nicht in den Streitigkeiten um Nitrat oder sind wir nicht in den Streitigkeiten um Freihandel beispielsweise, diese ganzen Geschichten?
Doch, es sind ja auch, also Teile des Landfrauenverbandes sind ja auch Landwirtinnen, mhm, und mit ihren Betrieben direkt betroffen. Aber wir halten es in Sachsen-Anhalt so, wir beteiligen uns und wir unterstützen. Aber in erster Linie sehen wir die Aufgabe in den berufsständischen Vertretungen des Bauernverbandes und des Bauernbunds, die sich da ganz, ganz einsetzen und dafür stark machen, dass eben Landwirtschaft im ländlichen Raum erhalten bleibt und die Forderungen auch immer wieder tagaktuell auf den Tisch kommen.
Und da ist dann auch die Ebene, wo Sie sich über solche wirklich heiklen Themen, wo Sie also wirklich auch mit vielen in der Gesellschaft im Konflikt sind, also wenn es zum Beispiel um Artensterben geht, wo Sie sich dann da auseinandersetzen?
Also ein ganz lange währendes Projekt in unserem Verband ist immer ein sogenannter Verbraucher-Erzeuger-Dialog. Also wir laden auf unsere Betriebe ein. Mit Schulklassen fangen wir es an, in dem sogenannten Bauernpatenprojekt, Kindern die Landwirtschaft zu zeigen, für Fragen und Antworten da zu sein und eben in Austausch zu kommen. Denn das sind die Erzeuger, die wir überzeugen wollen von der guten Seite der Landwirtschaft, was wir tun. Und auch Erzeugergruppen können jederzeit den Kontakt zu suchen. Das ist ja schon eben das Besondere im Verband, dass wir von beiden Seiten vertreten sind.
Und für Sie persönlich, Sie haben gesagt, also das Altenteil, das war ein heikler Moment bei Ihnen emotional, als Sie das gesagt haben, das Altenteil steht an. Wer ist denn derjenige von Ihnen beiden gewesen, der das Gespräch angefangen hat vom Aufhören?
Ach, das ist eigentlich der Lauf der Dinge. Wenn man merkt, der Sohn ist jetzt mitarbeitend im Betrieb schon 10 Jahre.
Okay, der zieht
die Jugend
auch an
haben
den
ihre
Ketten.
Ansichten, ihre ja. Ideen. Mhm. Auch dieser große, große Schritt, dieser technische Schritt der Technisierung, Melkroboter und alles, was noch an technischen Erleichterungen dazukommt im Betrieb, das ist nicht mehr dann, denke ich mal, die Aufgabenstellung der mehr als 60-Jährigen. Das muss von der Zukunft getragen werden. Und das große Investitionsvolumen, was dafür nötig war, hätten wir nicht gemacht, wenn die nächste Generation nicht da gewesen wäre.
Das war MDR Kultur trifft mit Sibylle Klug, Landwirtin aus der Altmark, Vorsitzende des Landfrauenverbandes in Sachsen-Anhalt, Redaktion Angelika Zapf. Mein Name ist Carsten Tesch. Dankeschön, Sibylle Klug. In der nächsten Woche kommt Stefanie Eckert. Sie ist Vorstand der DEFA-Stiftung, wo 80 Jahre DEFA anstehen, das Jubiläum Mitte Mai.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.